나오겠다. 흙은 막 차고 배군 못 없애고 그 유어 두흥동 높이 따
Hallo und herzlich willkommen zum Donnersori Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über die koreanische Aufführungspraxis Pansori sprechen. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich über dieses Thema sprechen kann, denn ich promoviere über das Thema Pansori und als ich den Podcast Donnersori ins Leben gerufen habe, wollte ich ursprünglich über koreanische Kultur und Musik sprechen, aber mir kam die Politik irgendwie dazwischen. So, was ist Pansori? Was bedeutet Pansori und was für komische, interessante Klänge waren das ganz am Anfang? Pansori ist eine koreanische Aufführungspraxis. Es wird aufgeführt durch einen Sänger oder eine Sängerin, wir nennen das Sorigun, und einen Trommler oder Trommlerin, wir nennen den Trommler Gosu auf Koreanisch, und das Publikum. Pansori ist ein epischer Gesang, so könnte man das umschreiben, nicht übersetzen, aber umschreiben. Und ich weiß auf vielen verschiedenen Seiten oder ein bisschen älteren Essays und in älteren Büchern und natürlich auch auf der Seite Wikipedia, die ihr hoffentlich nicht an der Uni zum Zitieren verwendet, dort wird Pansori als in Anführungsstrichen Ein-Mann-Oper bezeichnet. Für mich ist Oper wirklich schon so ein festes Genre, ein europäisches, ein westliches Konstrukt. Und meiner Meinung nach kann man Pansori nur umschreiben. Ein koreanischer Musikwissenschaftler hat mal gesagt, Pansori ist Pansori. Und so halte ich es auch. Es ist echt respektlos und für 2020 schon recht, ja, hinterher, wenn man versucht, westliche Konstrukte, westliche Musikgenres auf asiatische, südostasiatische, ostasiatische Musikform reinzupressen. Pansori ist keine Oper, Pansori ist auch keine Ein-Mann-Oper. Pansori kann man höchstens umschreiben, nicht übersetzen, umschreiben als epischen Gesang, aufgeführt durch einen Sänger und Sängerin, Trommler und das Publikum. Ich bin da so ein bisschen, glaube ich, ein Hardliner. Ich möchte oder ich finde das einfach unmöglich, wenn man eins zu eins versucht, komplett andere Genres aus einer komplett anderen Kultur zu übertragen. Okay, das war vielleicht zu Beginn der Musikethnologie. Selbst der Begriff Musikethnologie ist ja schon ein bisschen veraltet und ich will nicht sagen kontrovers, aber es ist zu Beginn der Musikethnologie bestimmt eine Praxis gewesen, sowas zu tun, zu kategorisieren, sei es Instrumente oder andere Genres, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es ist ein Zeichen des Respekts vor der anderen Kultur, egal aus welchem Land auch immer, wenn man halt die Genres respektiert. Pansori ist eben das Genre Pansori. Und ja, jetzt habe ich die ganze Zeit das Wort wiederholt und euch erzählt, wie man Pansori aufführt und auch gesagt, dass es umschrieben werden kann als epischer Gesang. Aber was bedeutet das Wort Pansori eigentlich? Pan könnte man umschreiben als Fläche oder Platz, zum Beispiel ein Marktplatz. Und Sori ist der Klang. Zum Beispiel, ihr habt in meiner ersten Episode der zweiten Donnersori-Staffel im Hintergrund ein paar Klänge gehört. Schnarchende Hunde waren das. Das könnte auch ein Klang sein. Oder halt das Zwitschern der Vögel kann man auch als Klang umschreiben. Also Sori ist recht breit. Und Pansori, also quasi dieser Platz, zum Beispiel Marktplatz und Klang, heißt vielleicht auch so, weil Pansori damals vor einigen hundert Jahren wirklich offen auf dem Marktplatz performt wurde. Es war keine Aufführungspraxis, die ihren Ursprung in seinem Konzertsaal oder so einem gediegenen Saal hatte. Nein, es war wirklich mittendrin bei den Menschen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen anders, weil die Blütezeit war von Pansori im 18. Jahrhundert Blütezeit deswegen, weil die Sänger, die vorher nur auf Marktplätzen unterwegs waren oder fahrende Sänger, wandernde Sänger waren, die bekamen plötzlich Support. Das Mäzenatentum, also diese Unterstützung der Literati, der Adeligen, der Elite, passierte eben im 18. Jahrhundert. Das bedeutet auch, dass viele Texte niedergeschrieben wurden, also die Inhalte der Pansori. Und ja, seitdem entwickelte es sich mal weiter. Und heute ist es, ich würde schon sagen, in den Konzertsälen der ganzen Welt zu Hause. Auch in Deutschland ist mindestens 1, 2, 3 Mal eine Pansori-Aufführung zu hören. Meistens in Berlin, wo die koreanische Community doch recht stark ist. Und da versuche ich auf jeden Fall immer hinzufahren, weil ich das so faszinierend finde. Und als ich in Korea gelebt habe, da war ich wirklich fast jedes Wochenende im Gwagwon, also oder im Nationaltheater und habe da Pansori-Klängen gelauscht. Ja, Blütezeit 18. Jahrhundert durch die Förderung der Elite. Und wie viele Pansori gibt es denn eigentlich? Also es gibt 5 überlieferte Pansori, es gab viel, viel mehr. Aber diese 5 Geschichten, diese 5 epischen Gesänge haben halt ja die ganzen Wirren überlebt. Mit Wirren meine ich zum Beispiel die mögliche Zensur durch die Adeligen oder durch die Elite, die eben die Geschichten aufgeschrieben hat. Ich bin ziemlich sicher, dass Lieder oder Geschichten, die zum Beispiel sich gegen die Obrigkeit stemmten, weggefiltert wurden. Ich will nicht sagen zensiert. Und diese 5 Pansori, die überlieferten, sind von 3 bis 8 Stunden lang. Ich sage bis, weil Pansori ist immer noch, trotz der aufgeschriebenen Texte, eine relativ freie Kunstform, freie Musikform. Bedeutet, dass der Sänger oder die Sängerin, je nach Fähigkeit, einfach mehr erzählen kann oder weniger erzählen kann und mehr singen kann. Und es ist ihm oder ihr nicht unbedingt überlassen, aber da hat man schon ein bisschen Spielraum, die Aufführung zu strecken, wenn man so will. 3 bis 8 Stunden, also Wagners Nibelungen, die können sich schon mal warm anziehen, würde ich sagen. Pansori hat in Korea doch einen recht hohen Stellenwert. Es ist vielleicht nicht die höchste Kunstform oder die allerwichtigste Kunstform, für mich schon. Aber diese Kunstform ist trotzdem sehr wichtig. Das zeigt auch, weil 1964 Pansori als nationales immaterielles Kulturerbe in Korea aufgenommen wurde oder geehrt wurde. Und 2003 ist auch ein ganz wichtiges Datum. Da wurde Pansori immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Und das finde ich echt toll und auch super, dass man verschiedenste Kulturformen, verschiedene Musikstile auch von der UNESCO ehrt und bewahrt. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt übrigens etwas zum Pansori, das solltest du wissen. Und zwar habe ich ganz am Anfang erwähnt, dass neben dem Sänger, also Surikun, dem Trommler, Gosu, auch das Publikum eine wichtige Rolle spielt oder halt so eine Rolle spielt. Das Publikum und auch der Trommler, das hast du vielleicht in dem Lied gehört, ganz am Anfang des Podcastes. Das Lied ist ein Ausschnitt aus dem Pansori namens Humbuga, gesungen von dem Meistersänger Song Sun-sop. Und da gab es solche Ausrufe. Und diese Ausrufe durch den Trommler und durch das Publikum nennt man Chuimse. Ausrufe wie zum Beispiel Olshigo oder Jota. Das sind anfeuernde Ausrufe, die ich jetzt nicht irgendwie 1 zu 1 übersetzen kann, aber man könnte sagen, gut, super, mach weiter. Solche anfeuernden Worte, um den Sänger oder die Sängerin darin zu bestärken, weiterzumachen. Und das Publikum spielt eine große Rolle. Es ist involviert, es macht mit, es hitzt auf und ist wirklich in der Story halt drin. Und auch der Sänger interagiert mit dem Publikum. Das soll auch so sein. Es ist nicht so, dass man andächtig sitzt und dem Sänger lauscht. Ich meine, das kann man natürlich machen. Aber es ist echt so, dass man wirklich mittendrin ist und in so wirklich mitfiebert, was der Sänger oder die Sängerin sagt in der Rezitation oder halt singt, ne, in dem Gesangteil. Ja, welche fünf Panzeri gibt es? Ich sage einfach mal alle fünf Panzeri auf. Und zwar in der Reihenfolge, in der man mir gesagt hat, dass man sie halt so erlernt. Ich habe nämlich während meiner Feldforschung in Korea, Feldforschung hört sich so sehr komisch an, aber Feldforschung war nichts anderes, als dass ich in Korea verschiedenste Sänger, verschiedenste Musikstücke aufgenommen habe, Interviews geführt habe und so weiter und so fort. Und dort hat man mir gesagt, dass es halt so eine Art von Schwierigkeitsgrad gibt, was die Pansori betrifft. Natürlich muss ein Meistersänger nennt man in Korea Myeongchang, natürlich muss ein Myeongchang, egal weiblich oder männlich, alle fünf Pansori beherrschen. Aber es gibt auch bestimmte Pansori, die zum Beispiel ein Myeongchang sehr, sehr gut kann. Und dann ist es so, dass dieser Meistersänger halt Meister dieses einen Pansori wird. Aber beim Erlernen aller fünf Pansori gibt es wohl eine Reihenfolge. Und nach dieser Reihenfolge lese ich es einfach mal vor. Das erste Pansori ist Chunhyangga. Das zweite ist Shimchongga. Das dritte ist Humbuga. Und das vierte ist Sugunga. Und das fünfte ist Chokbyokga. Du wirst gehört haben, jedes der Pansori hat ein Ga, Ga am Ende. Das ist einfach nur, weil dieses Ga halt das Lied symbolisiert. Zum Beispiel Chunhyangga bedeutet das Lied von Chunhyang. Chunhyang ist ein Frauenname. Shimchongga ist das Lied von Shimchong. Shimchong ist auch ein Frauenname. Und Humbuga ist das Lied von Humbu. Eigentlich ist das bekannt als Humbu und Nolbu. Das sind zwei Brüder, also es ist ein Männername Humbu. Und Sugunga, das ist mein Lieblingspansori, weil ich promoviere darüber. Sugunga ist Su, Wasser, Kung, Schloss oder Palast und Ka, Lied. Wird übersetzt als das Lied vom Unterwasserpalast. Und Chokbyokga kann man übersetzen als das Lied vom roten Felsen. Ich möchte dir jetzt sehr gerne jedes der Pansori mal vorstellen. Also Chunhyangga, das Lied von Chunhyang, geht im Grunde darüber, dass Chunhyang die Tochter einer Kurtisane, einer Kising ist, aber sie selbst ist sehr keusch und eine sehr, 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 sehr reine und tugendhafte Frau. Und sie lernt einen Adeligen kennen, Yi Monglong, der ist vom Status her weit, weit, weit über ihr. Das könnte man als Cinderella-Story beschreiben. Und sie versprechen sich ewige Liebe. Und als Yi Mongdong in die Hauptstadt reisen muss für eine Zeit lang, sagt er ihr, dass sie auf ihn warten soll, dass er wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, wird er sie heiraten. Das verspricht er ihr. Ja, und die Geschichte geht so, dass während der Abwesenheit von Yi Mongdong ein neuer Magistrat ins Dorf kommt oder in die Stadt kommt. Und der versucht mit allen Mitteln, Chunhyang zu verführen. Er macht ihr Geschenke und als das nicht geht, foltert er sie. Und es ist ein sehr dramatisches Pansori, aber im Grunde ist es doch eine Liebesgeschichte. Denn am Ende kehrt Yi Mongryong zurück und deckt auch die Korruption des bösen Magistraten auf, befreit Chunhyang, die natürlich standhaft geblieben ist und am Ende ehelicht er sie auch. Und in dem zweiten Pansori, Shimchongga, das Lied von Shimchong, geht es erneut um eine Frau, und zwar um das Mädchen Shimchong, die ihr Leben für ihren Vater opfert. Der Vater ist ein blinder Bettler, würde ich sagen, und er zieht als alleinerziehender Vater seine Tochter Shimchong groß. Er bettelt um Muttermilch, er bettelt um Geld, um Essen und zieht sie halt hoch. Und während er auf Wanderschaft ist, um seinen Lebensunterhalt durch Betteln zu verdienen, begegnet er einem Mönch, einem buddhistischen Mönch, der dem blinden Bettler, dem blinden Vater sagt, dass er durch eine Spende von 100 oder 1000 Sack Reis an Buddha. Also diese Zahl 100 oder 1000, die variiert je nach Sänger. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Sänger und Sängerinnen da schon so ein bisschen Freiheit haben, wie sie Sachen erzählen wollen. Und ist halt zum Beispiel so ein Fall. Da variiert die Zahl der Reissäcke, die dann zum Opfer gebracht werden soll. Jedenfalls sagt der Mönch, dass der Vater beim Wiedersehen er wird, wenn er eben diese Säcke Reis dem Tempel spendet. Der Vater hat dann gesagt, ja, das mache ich, ein bisschen großspurig. Und hinterher stellt sich natürlich raus, weil er ein Bettler ist, weil er mittellos ist, kann er das nicht leisten. Und weil er sehr viel Angst hat vor der Strafe Buddhas, macht er sich unglaublich viele Sorgen. Aber seine Tochter Shimcheon bekommt das mit und beschließt, sich zu opfern für ihren Vater, auch ihm Danke zu sagen, dass er sie bis zu ihrer Jugend, bis zu ihrer Blütezeit aufgezogen hat und verkauft sich an Fischersleute, die dem Gott des Meeres ein Menschenopfer darbringen wollen. Und stattdessen, also sie verkauft sich im Gegenzug für die Sackreis, die man dem Tempel spenden kann, ohne das Wissen ihres Vaters erst einmal. Ja, die Geschichte könnte eigentlich ein dramatisches Ende haben. Das ist aber nicht so, weil sie eben so tugendhaft ist, wird sie von höheren Kräften, sage ich mal, gerettet und wird in einer Lotusblüte an Land gespült, wo der König sie findet und hinterher zu seiner Frau macht. Und als Königin vergisst sie aber ihren Vater nicht und sie fragt sich immer, kann er wieder sehen und hat ihr Opfer wirklich geholfen und sie richtet dann ein ganz, ganz großes Bankett aus für alle Mittellosen ihres Landes und hofft, dass ihr Vater kommt. Und ihr Vater kommt tatsächlich zum Bankett, aber sie sieht, dass ihr Vater immer noch blind ist. Allerdings bei dem Bankett hört dann der blinde Vater die Stimme seiner verloren geglaubten Tochter Shimcheon und Ben, er kann wieder sehen, seine Augen öffnen sich sofort und es hat natürlich ein gutes, gutes Ende. Das dritte Pansori ist, glaube ich, sogar in Europa oder in Deutschland schon ein bisschen bekannter. Also das heißt Humbuga, das Lied von Humbu, ist aber bekannter als Humbu und Nolbu, das Gleichnis zweier Brüder. Es ist ein sehr humoristisches, schon fast comedyhaftes Stück. Es ist auch so ein Gleichnis zwischen das gute Taten mit weiteren guten Sachen vergolten werden und das böse Dinge wieder böse Sachen widerfahren lassen. Also so, dass die Gebrüder Humbu und Nolbu ein Erbe bekommen sollten, aber es ist immer noch so gewesen zu der Zeit, dass der älteste Sohn einer Familie alles bekommt und der jüngste gar nichts. Und da Humbu der jüngste Sohn ist, hat er von dem Erbe des verstorbenen Vaters nichts bekommen und der ältere Bruder Nolbu, der als sehr habgierig beschrieben wurde, hat eben das gesamte Erbe des Vaters bekommen, gibt auch nichts ab und jagt Humbu von dem Hof. Ja, während Humbu, der echt uneigennützig ist, schwer über die Runden kommt, lebt eben Nolbu im Saus und Braus. Humbu allerdings findet eine verletzte Schwalbe, also mit einem gebrochenen Bein, und päppelt sie auch auf. Also hilft ihr das gebrochene Bein der Schwalbe zu schienen, hilft ihr, füttert sie und pflegt sie gesund. Und diese Schwalbe bringt dann im Frühling Humbu Kürbissamen als Dank zurück. Und aus den Kürbissen, die daraus entstehen, entspringen dann sagenhafte Schätze. Also ist quasi das Dankeschön der verletzten Schwalbe an Humbu. Der gierige Bruder Nolbu allerdings hört davon und denkt sich, ja, was der jüngere Bruder gemacht hat, kann ich auch. Er schnappt sich dann eine Schwalbe oder mehrere Schwalben und bricht ihnen alle die Beine und schient sie dann und pflegt sie dann wieder gesund und in der Hoffnung, dass er auch irgendetwas bekommt und nicht irgendetwas, sondern halt Reichtümer wie sein jüngerer Bruder. Und ja, die Schwalbe oder die Schwalben kommen halt wieder und bringen dem bösen älteren Bruder, dem Nolbu, auch Kürbissamen. Aber aus diesen Kürbissen entspringen keine Schätze, sondern unzählige kleine Tokibi. Togibi kann man beschreiben oder übersetzen mit so einer Bezeichnung von kleinen Teufelchen oder Gnomen oder Trollen. Es gibt da nicht so eins zu eins eine Übersetzung. Die sind auch nicht per se böse, die können auch Gutes tun, also die Togibi sind vielleicht so mehr so eine neutrale Einheit. Aber hier ist es so, dass sie den gierigen und bösen älteren Nolbu bestraft haben und sein ganzes Hab und Gut zertrümmert haben. Ja, aber anstatt zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, das geschieht dir recht, sagt der jüngere, der bessere Bruder Humbu, dass er dem älteren Bruder helfen will, dass er ihm vergibt und sie sind am Ende eine große, glückliche Familie, weil der jüngere Bruder dem älteren vergeben hat. Das nächste Pansori Sugunga, das Lied vom Unterwasserpalast. Ihr erinnert euch, Su steht für Wasser, Gung für Palast und Ga für das Lied. Sugunga ist die einzige Tierfabel unter den 5 überlieferten Pansori. Das bedeutet, dass alle anderen Pansori wirklich so mit Personen dargestellt wurden und dass man sie auch mit Namen anspricht. Aber bei Sugunga ist es so, jede Figur in dieser Geschichte, in diesem Lied, ist ein Tier, bedeutet gleichzeitig eine Metapher entweder für etwas oder für jemanden. Deswegen ist Sugunga so vielschichtig und für mich persönlich so interessant. Sugunga ist die Geschichte von einem Hasen, der von der Schildkröte Byeoljubu in den Unterwasserpalast gelockt wird, weil der König des Meeres, der Drachenkönig des Meeres, krank geworden ist und man ihm sagt, er kann nur durch die Leber eines Hasen gesund werden. Ja, und der Hase merkt erstmal gar nicht, dass man ihm an die Leber will, weil die Schildkröte legt ihn rein und sagt, hey, wenn du mitkommst in den Unterwasserpalast, wirst du ein Minister, wir geben dir Reichtümer und so weiter und so fort. Und dann sagt der Hase sich, ja, ich komme mal mit, ich schaue mir das mal an. Aber dann im Unterwasserpalast merkt er erst, dass man ihm an die Leber will und trickst dann den Drachenkönig aus und sagt, ja, Drachenkönig, ich möchte dir helfen, aber ich habe meine Leber an Land vergessen. Dort liegt sie meistens zum Trocknen rum. Und wie das gesungen wird, wie die ganze Geschichte performt wird, das ist so, so lustig. Es ist für Kinder geeignet, aber auch für Erwachsene, weil hinter jedem Lied, hinter jeder Figur steckt nämlich eine tiefere Metapher. Und wenn ihr wissen wollt, was für eine Metapher dahinter steckt, ja, dann müsst ihr noch ein paar Monate warten und dann meine Dissertation lesen. Wie geht die Geschichte weiter? Der Hase legt dann den Drachenkönig rein. Die Schildkröte Byeoljubu sagt dem König, nein, der Hase lügt. Aber nichtsdestotrotz sagt der König, ja, ich glaube nicht, dass er lügt. Der Hase soll wieder zurück an Land und die Leber holen. Natürlich entkommt der Hase auf dem Land und verschwindet so schnell, wie es geht. Und Byeoljubu, die Schildkröte, bleibt allein zurück. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, wie dieses Pansori endet, je nachdem, was für eine Version der Sänger singt. Und Versionen nennt man in diesem Zusammenhang Padi, die Meistersänger halt performt haben und oral, also mündlich weitergeben. Es kann sein, dass hinterher Byeoljubu einfach Hasenköttel aufsammelt und das als Medizin verkauft an seinen König. Oder es kann auch sein, dass eine höhere Macht herunterschwebt und dem der Schildkröte, also Byeoljubu, eine geheimnisvolle Medizin überreicht, weil er eben so treu war. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Kommen wir nun zum 5. Pansori, das schwerste der 5 Pansori sein soll. Chöpbjörgga, das Lied vom roten Felsen. Chöpbjörgga schildert die Realität oder das raue Soldatenleben und die Moral, die in Zeiten des Krieges herrschte. Und es ist sehr, 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 sehr eng verwebt mit chinesischen Chroniken, denn die Geschichte von Chöpbjörgga ist keine rein koreanische Geschichte. Jörg Bücker spielt zu der Zeit oder hat mit dem epischen Kampf zum Ende der Han-Dynastie zu tun, in dem der Warlord Cao Cao im Namen des Kaisers Xian gegen die Warlords Sun Quan und Liu Bei kämpfte und ja, verlor. Und diese Niederlage von Cao Cao führte zur Periode der drei Königreiche, die man im chinesischen Roman Sanguoji von Chen Shou, dem Historiker der Jin-Dynastie, nachlesen kann und auch die auch da niedergeschrieben wurde. Und in Jokbukai liegt der Fokus auf dem Leben der Soldaten im Militär und ähnelt auch so ein bisschen dem Panzer Isuruga in der Darstellung von Gehorsam und Pflichtbewusstsein. Und für mich ist das Thema von Jokbukai tatsächlich ein bisschen schwer. Und die Sprache in den fünf Panzer ist sowieso nicht die Umgangssprache oder das Koreanisch, was man jetzt hört oder was ich kenne. Aber in Jokbukai ist es für mich noch ein Ticken schwieriger. Und da kommen wir zu Übersetzungen. Wenn ihr Interesse habt, euch mehr über Pansori zu informieren, gibt es tatsächlich eine deutsche Übersetzung. Aber ich persönlich präferiere die englische Übersetzung, weil mir ist ganz, ganz wichtig, weil ich eben auch an meiner Doktorarbeit schreibe, dass ich weiß, woher diese Texte kommen. Ich habe erwähnt, verschiedenste Versionen von Pansori nennt man Padi. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, welcher der Meistersinger ja dieses Padi halt hinterlassen hat. In der deutschen Version ist es so, da gibt es keine Quellen. Es wurde übersetzt, es ist auch korrekt, was dort steht, größtenteils. Aber da steht nicht, von welchem Meistersinger oder welches Padi es ist. Bei der englischen Übersetzung, wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach, dann sage ich euch, wie ihr das findet. In der englischen Übersetzung steht auch immer drauf, welches Padi es ist, welcher Meistersinger es niedergeschrieben hat oder weiter vererbt hat und von welcher Schule, in Anführungsstrichen, es kommt. Ich hoffe, dir hat der kleine Exkurs in die koreanische traditionelle Musik gefallen. Wenn dir das Thema oder die Themen gefallen, freue ich mich auf Feedback. Ich hinterlasse dir meine Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Du findest mich auf Instagram und Twitter mit dem Nickname November Beetle ganz schnell und du kannst mir da auch sagen, ob du mehr von ähnlichen Topics und Themen hören möchtest. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und bis bald. Tschüss!